Einer der Paramedics, die Peter in Empfang nahmen, war schon einige Male in der Apotheke gewesen und hatte sich von T akupunktieren lassen. Respektvoll fragte er, ob sie mitfahren und weiterhin die medizinische Betreuung leiten wolle, aber sie sagte nur mit abweisendem Blick, dessen Ursache der Sanitäter nicht verstand: »Fahren Sie. Seine Vitalfunktionen sind in Ordnung, aber er hat sehr viel Rauch abbekommen, genauso wie Detective Griffin hier. Möglicherweise eine leichte Rauchvergiftung, sollte nicht lange dauern.« Damit drehte sie sich um und ging, und obwohl der Sanitäter ihr ein Dankeschön und ein Lob wegen der geleisteten ersten Hilfe hinterherrief, erhielt er keine Antwort. Ihr innerlicher Rückzug und ihr absolut verschlossener Gesichtsausdruck waren ihm ein Rätsel. Am Spätnachmittag desselben Tages lümmelte Peter sich leicht verwirrt auf seinem Sofa. Er hatte soeben etwas vernommen, das ihm absolut nicht schmeckte. Wegen der Freundschaft zwischen Lia und T hatte er zwar durchaus erwartet, dass die beiden Frauen einen größeren Abschnitt ihrer Biografien teilten, aber dass Lia alle drei Priester gekannt hatte, wies ihr eine gewisse Rolle innerhalb der polizeilichen Ermittlungen zu. Und das bedeutete, dass er gerade im Begriff war, sich auf recht indiskrete Art und Weise einer Zeugin zu nähern. Oder einer Kriminellen. Lia hatte sich nach eigener Aussage direkt nach dem sehr späten Frühstück, das sie ausgiebig genossen hatte, in Kanes Apotheke nach Peters Befinden erkundigt, weil sie ihn per Handy nicht hatte erreichen können, und ihn gegen Mittag aus der Krankenhauskantine abgeholt, wofür er ihr äußerst dankbar war, ebenso wie für die Tatsache, dass sie ihnen an jeder Verkehrsampel die Pole Position gesichert hatte. Er liebte Autos, die anfuhren wie Rennpferde, und er liebte es, sich zu fühlen wie auf einer Formel-1-Strecke, wenn ein kleiner Vorteil zu schnellerem Starten führte und der neben ihm anfahrende PKW für Momente aus dem peripheren Gesichtsfeld verschwand. Einen Moment lang war er überzeugt gewesen, dass T in jenem Auto gesessen hätte, das sie soeben überholt hatten, aber er hatte sich die Tatsache in Erinnerung gerufen, dass sie kein Kraftfahrzeug besaß, und sich anstelle dieses beunruhigenden Gedankens lieber der Frau zugewandt, die an seiner Seite am Steuer saß. Nach den wenigen Stunden, die sie einander kannten, war es sicher etwas früh für diese Frage, aber sein Verstand stellte sie trotzdem seitdem immer wieder. Was empfand er eigentlich genau für Lia? Peter hüstelte und legte seine Beine auf dem Couchtisch übereinander. »Du hast also Daniels auch gekannt?« fragte er überflüssigerweise. Lia nickte, soweit ihr das mit der Nase im Sofakissen möglich war. »Ja«, quetschte sie hervor und musste gleichzeitig husten und lachen. »Peter riecht unheimlich gut«, dachte sie, und sie fühlte sich davon unwiderstehlich angezogen. Sie liebte seine direkte Art, und sie liebte die Art, wie seine kitzelnde Hand ihren Kopf ins Kissen gezwungen hatte. »Erzähl mir von ihm«, bat Peter. »Ich bin darüber hinweg«, kam es erstickt aus dem Berg von Nylon. »Massier weiter!« Aber Peter war nicht gewillt, ganz entgegen seiner sonstigen Verfassung und entgegen dem, was er vor einer Stunde vorgehabt hatte, in lockeren Plauderton zu verfallen. Er nahm seine Hand von ihrem Rücken, besann sich dann aber und kraulte sie im Nacken. Dabei fragte er, »Hattest du mal Ärger mit ihm? Ich meine, T ist etwas schweigsam, was ihn betrifft, und du könntest mir vielleicht weiterhelfen. Seid ihr beide mal mit ihm aneinander geraunzt?« »Nee«, machte sie und tauchte schnaufend aus dem Daunenhaufen auf. »Er ist, war, ganz umgänglich, als wir an der Uni waren.« »Wie habt ihr ihn überhaupt kennengelernt?« »Ich meine, Robertson war Professor, das ist klar, und Ethelthorpe Pfarrer in der Studentengemeinde, aber Daniels?« »Er war Tees Beichtvater. Ich war zu diesem Zeitpunkt schon im Seminar und hatte beruflich mit ihm zu tun.« »Beruflich? Du meinst, weil er Kirchenrichter war?« Lia zögerte, einen Moment zu lange. Peter sah ein Feuer in ihren Augen aufflammen, das ihn irritierte. Er bekam Angst. Das war ein Gefühl, das ihm vertraut war, nur allzu gut vertraut. Allerdings in völlig anderen Zusammenhängen. Beruflich kannte er nur das Unterdrücken von Übermut. Angst verband er mit seinem Vater und mit jedem, der ihm in seinem Leben wichtig gewesen war und ihn verlassen hatte, bevor er die Polizeiakademie verließ. Lia sah ihm direkt in die Augen, zuerst forschend, dann nachdrücklich. Sie runzelte die Stirn. »Sie spürt, dass ich Angst habe«, dachte Peter resigniert. »Ja, er war als Kirchenrichter in Eherechtsfragen involviert, wenn, wie er sich auszudrücken pflegte, heiratswillige Menschen in schwerer Sünde beharrten. Das heißt, wenn sie es wagten, jemanden zu lieben, der dieser Liebe in besonderem Maße bedurfte, weil er schon einmal erlebt hatte, wie eine Ehe in die Brüche ging, warum auch immer.« Peter wurde nachdenklich. »In schwerer Sünde beharren, was heißt das eigentlich? Ich meine, wo ist da die Sünde? Man könnte doch einen Fall konstruieren, bei dem jemand seinen Partner erst nach dessen Scheidung kennenlernt. Da liegt doch kein Ehebruch vor und nichts.« »Da täuschst du dich«, sagte Lia, beinahe schadenfroh. »Die schwere Sünde liegt darin begründet, dass die Scheidung vor einem kirchlichen Gericht nicht gültig ist. Das heißt, bei der neuen Beziehung handelt es sich um permanenten Ehebruch, selbst wenn es zu einer staatlich gültigen Hochzeit vor einem Friedensrichter kommt.« Peter war baff, aber gleichzeitig auch froh, dass die Unterhaltung wieder in seichtere Gewässer lief, zumindest insofern, als Lia nicht mehr direkt in der Schusslinie lag. Er lächelte, als er bemerkte, dass sie versuchte, ihn wieder zum eigentlichen Zweck der Sofalümmelei zurückzuführen, schnellte aber plötzlich nach vorn und fragte verblüfft, »Dann ist es also klüger, gar nicht erst vor dem Altar zu heiraten, weil so keine kirchlich geschlossene Ehe vorliegen kann, die der Staat in den Augen der Kirche nicht scheiden darf, weil...« »Nee«, sagte Lia nun eifrig, »Irrtum. Die staatliche Eheschließung ist gültig, nur die Scheidung wird nicht anerkannt.« Peter machte ein betroffenes Gesicht und Lia lachte. Sie stupste seine Nase. »Weißt du, was das Beste ist?« fragte sie und lieferte sofort die Antwort hinterher. »Zusammenleben ohne Eheschließung funktioniert auch nicht. Jedenfalls dann nicht, wenn man in irgendeiner für die Kirche relevanten Position arbeitet. Dann verliert man nämlich seinen Job. Begründung siehe allgemeine Morallehre. Gut, was?« Jetzt war Peter derjenige, der lachte. »Morallehre?« fragte er neckend. »Kenne ich nicht. Ist die irgendwo niedergeschrieben?« Lia boxte ihn in den Magen. Peter stieß mit einem raschen Seufzer die Luft aus. Sie hatte ziemlich heftig zugeschlagen. »Davon musst doch sogar du gehört haben«, sagte sie freundschaftlich und richtete ihn wieder auf. »So viel also zum Thema in schwerer Sünde leben«, sagte er verlegen. »Diese Zerrissenheit nennst du Leben?« fragte Lia mit einem Anflug von Bitterkeit. Insgeheim stellte sie sich vor, wie Daniels diese Frage wohl kommentiert hätte. Sie war ziemlich sicher, dass er sie missverstanden hätte. In seiner ehrlichen Sorge darum, andere vor Sünde zu bewahren, hätte er die Zerrissenheit wohl eher als Folge sündhaften Verhaltens aufgefasst, nicht als Folge kirchlicher Repressalien. Es war ihr immer schwer gefallen, Menschen zu trösten, die in diese Falle geraten waren. Daniels selbst konnte man schwer böse sein, weil er stets väterlich die Hand auf die Schulter des jeweiligen Delinquenten gelegt und ihn noch einmal eindringlich davor gewarnt hatte, sich zu versündigen. Er glaubte, was er sagte. Er agierte authentisch. Natürlich waren die Betroffenen nicht wütend auf den alten Mann, wenn er so redete, dachte Lia. Von denjenigen, die überhaupt vor ihm standen, wollte sich doch sowieso niemand gegen Gott stellen. Sie arbeiteten im kirchlichen Dienst und die meisten von ihnen waren ehrlich auf der Suche im Glauben. Jeder von ihnen hatte bereits irgendetwas darin gefunden, etwas war ihnen geschenkt worden, das sie auf diesen Weg geführt hatte. Und jetzt sollte ihnen dieser Boden unter den Füßen durch menschliche, fehlbare Eingreiftruppen genommen werden? Sie waren unschuldig für schuldig befunden worden, einer nach dem anderen. Deshalb hatte sie selbst, Lia Kramer, ihre Arbeit an den Nagel gehängt. Sie hatte es nicht mehr ausgehalten, immer nur trösten zu müssen und nicht handeln zu können. »Was ist los?« fragte Peter zärtlich. »Hm? Gar nichts«, machte Lia, sammelte ihre Gedanken und ließ seine Hand das tun, was sie gerade tat. Nach einer Weile lehnte sie sich bequem zurück gegen seinen Oberkörper. Er kitzelte sie. »Sag mal, bei wem beichtet T eigentlich jetzt?« fragte er. »Keine Ahnung«, sagte Lia und dachte, »wenn sie es überhaupt noch tut.« »Und du?« fragte er. »Ich? Seit meiner Kündigung bei niemandem mehr. Aber ich finde bestimmt bald wieder jemanden.« »Der Bruder einer meiner Kolleginnen ist in Chinatown Priester. Zu dem könntest du vielleicht mal gehen. Das ist meine Familie. Er unter Beichtgeheimnis, sie dem Datenschutz verpflichtet. Keiner von ihnen darf über das sprechen, was ihnen die Menschen während der Arbeit erzählen.« Er lachte, aber sie blieb ernst. »Na gut«, lenkte er ein und präzisierte, »zumindest nicht über das, was in bestimmten Situationen erzählt wird. Wenigstens nicht unter Erwähnung von Namen.« Peter verstrickte sich in Einschränkungen und grinste verlegen, aber Lia war offenbar noch immer nicht wieder bei Laune. Der junge Kane sah seine oberflächlich gestimmten Fälle davonschwimmen und stellte die nächstbeste Frage, die ihm einfiel. »Sag mal, hast du deine Arbeit eigentlich geliebt?« »Klar«, antwortete Lia nonchalant. »Sonst hätte ich sie nicht ausgeübt. Wir hatten viel Spaß.« »Haha«, kommentierte er trocken, »sicher. Aber weshalb hast du aufgehört?« »Ich bin eben doch nicht der meditative Typ«, seufzte sie, »und ab und zu ist das halt vonnöten.« Peter beschloss, das für den Moment gelten zu lassen und küsste sie herausfordernd, aber sie schob ihn von sich weg. »Hast du eigentlich Paddy befragt?« erkundigte sie sich. Es klang, als sei diese Frage sehr wichtig für sie. Peter war bereits an Lias plötzliche Themenwechsel gewöhnt und fragte konsequenterweise, »Woher kennst du den überhaupt?« »Wir waren eine Zeit lang eine WG, also T und ich, und da war er natürlich öfter mal bei uns, bevor T beschloss, lieber allein wohnen zu wollen.« »Allein wohnen war ein gutes Stichwort«, fand Lia, »denn auch sie war gezwungen, allein zu leben, obwohl das niemals ihr Wunsch gewesen war.« Nach der Verlobung mit Johnny, die sie durchgesetzt hatte gegen alle Schwierigkeiten, hatte sie feststellen müssen, dass er doch nicht der Richtige für sie war, im Gegensatz zu ihrer Arbeit im Seminar, die ihr das Leben leicht machte und sie lächeln ließ, ihr also offensichtlich entsprach. Johnny dagegen... Religiöser Wahn, dachte sie. Johnny hatte in der Religion jeden Sinn für Maß und Harmonie verloren. Gewiss, Religion musste nicht immer sanft sein, aber sie war in jedem Fall zärtlicher, als er später gehandelt hatte. Josephs Ehe, das hatte er gefordert, das hatte er gelebt. Er bezeichnete ihr Zusammenleben nicht als Ehe, aber für sie bedeutete es das, und anfangs waren sie selbst vor der Verlobung nicht eben keusch gewesen, bis Johnny beschlossen hatte, auf Sexualität jeglicher Form sein Leben lang zu verzichten. Er hielt sie für Sünde im absoluten Sinn und verstand ihren Wunsch nach Kindern in keiner Weise. Nach und nach war Johnny in eine eigene Welt abgedriftet. Er hatte Angst, jemand könnte ihm bei der Kommunion ansehen, dass er mit ihr geschlafen hatte. Diese Furcht stammte vermutlich aus seinen Kindheitstagen, als niemand zur Eucharistie gehen durfte, wenn es geschehen war. Mit der Folge, dass zumindest auf den Dörfern jeder mutmaßte, was Sache war, wenn jemand in seiner Bank sitzen blieb. Egal aus welchem Grund das tatsächlich geschah. Jedenfalls wollte Johnny zunächst keine Zusammenkunft in der Nacht vor einem Gottesdienstbesuch, später auch nicht am Tag davor. Was aber zu diesem Zeitpunkt bereits ohne Relevanz gewesen war, weil er ohnehin jeden Tag zur Messe ging. Was ihr die A-Karte beschert hatte, dachte Lia verbittert. Er hatte seine Eigentumswohnung und sein gesamtes Geld verschenkt an jemanden aus der sektenartigen, fundamentalistischen Gruppe, die ihn ständig auf derartige Gedanken brachte und, ob absichtlich oder nicht, mit immer neuen Forderungen immer weiter seiner Familie entfremdete. Lia kannte diese Gruppe, sie hatte beim Bischof interveniert. Der Bischof hatte den Leiter zwangsversetzt. Und jemand anders aus der Gruppe war prompt nachgerückt. Dann hatte Johnny verlangt, Lia solle aufhören zu arbeiten, obwohl er wegen des verschenkten Geldes von ihrer finanziellen Unterstützung abhängig war. Da hatte sie gehandelt und daraufhin... Lia bemerkte Peters auffordernden Blick und fuhr laut fort. Jedenfalls, Paddy ist doch wieder in der Stadt und er kannte mindestens zwei der drei Priester. Außer vielleicht Robertson, da bin ich nicht sicher. Er hat ja hauptsächlich in Irland studiert. »Könnte es nicht sein, dass er dir wichtige Infos geben kann?« »Sicher«, wiegelte Peter ab, »ich kümmere mich darum.« Er schwieg, auf der Suche nach einer neuen Gelegenheit, etwas körperlicher zu werden. »Er wird dir vielleicht auch mehr Informationen geben können über die Vergewaltigung.« Peter schrak auf. »Vergewaltigung?« fragte er mit einem Schlag hellwach. »Jep«, versetzte sie schnippisch, »Daniels hatte eine Vergewaltigung auf dem Kerbholz.« Sie senkte den Blick und verfiel plötzlich in reuigen Tonfall. »Vielleicht sollte man das nicht sagen. Ich meine jetzt, wo er tot ist.« Peter löste vorsichtig seine Arme, die sie umarmt gehalten hatten. Lia war offensichtlich tiefgründiger, als ihre Kleidung und ihr geschäftsmäßiges Auftreten vermuten ließen. Langsam wurde ihm klar, dass bei ihr keine rein oberflächliche Beziehung zu holen war, und er war nicht sicher, ob er mehr wollte als eine solche. »Du musst das offiziell zu Protokoll geben«, drängte er. »Es könnte für die Aufklärung der Morde wichtig sein, zumindest für die Aufklärung des Mordes an Daniels.« Er kämpfte um einen möglichst sachlichen Tonfall. Eine Frage schoss ihm durch den Kopf, und er ertappte sich dabei, dass er sie aussprach, bevor er zu Ende durchdacht hatte, welche Konsequenzen das haben konnte. »Wer war das Opfer der Vergewaltigung?« Lia erstarrte. »Ich weiß nicht«, sagte sie zögernd und vergrub ihren Kopf in der Sofalehne, was sie erneut zum Husten brachte. »Halt irgendeine Frau. Frag Paddy.« Sie seufzte. »Zur Abwechslung mal kein Pädophiler«, dachte Peter zynisch, aber er war zu Recht davon überzeugt, dass Lia es gar nicht komisch finden würde, wenn er das ausspräche. Also schwieg er. Ein paar lange Sekunden herrschte Stille, dann sagte sie deutlich, »Ich habe meine Arbeit wirklich geliebt. Ich hatte ein wunderschönes Büro voller Kerzen, mit besonderen Bibelausgaben und Bildern, die T gemalt hatte. Es standen kleine Geschenke herum von Menschen, die uns wichtig waren, mir und meinen Mitarbeitern. Ich fühlte mich nicht als Chefin, sondern als Helferin. Damals war ich wie T. Mir reichte es, barfuß durch Gottes Welt zu laufen und da zu sein, wo ich nötig bin. Heute braucht mich niemand mehr.« Sie weinte, und Peter begriff, dass das Rendezvous an dieser Stelle beendet war. Er tröstete sie und danach brachte er sie nach Hause. Zu diesem Zeitpunkt mehr als nur verwirrt. Am nächsten Abend saßen Lia, T, Kermit und TJ an Peters Wohnzimmertisch, spielten Poker und amüsierten sich. TJ hatte ohnehin einen Tag Urlaub gehabt und die beiden anderen Beamten hatten Erholungsurlaub bekommen. Von den Aufräumarbeiten auf dem Revier waren sie befreit. Kermit beobachtete amüsiert das Geschehen. T gab soeben Anekdoten eines irischen Tierzüchters zum Besten. Peter, der gerade wieder aus seiner Küche trat, kicherte, sagte aber nichts. »Und dann?« fragte TJ interessiert. »Dann hat er sie bewusstlos gerammelt«, behauptete T genießerisch und quetschte eine Serviette, auf der sie vor einigen Minuten einen spontanen Einfall notiert hatte, in ihre rechte Hosentasche. Lia gluckste. »Igitt«, behauptete Kermit ungerührt hinter seiner Sonnenbrille hervor. Er konnte sich ein Leben mit Zwergkaninchen einfach nicht vorstellen, ganz im Gegensatz zu besagtem irischen Landwirt. »Männer und Sex«, warf Lia herausfordernd in die Runde. »Wer braucht schon diese Kombination?« Sie sah T vielsagend an. Dieser antwortete, »Ich jedenfalls nicht.« »Kommt schon«, meinte TJ und vollführte mit den zu mischenden Karten eine Art Pirouette in der Luft. »Natürlich braucht ihr uns.« Kermit schnaubte leise. Kartenkunststückchen waren Kincaids Domäne, daran ließ der Rothaarige keinen Zweifel. Im Gegensatz zu seinem Kollegen übernahm Peter den saloppen Tonfall der Frauen und witzelte, »T, ich bin ja schon angenehm überrascht, dass du gerade ein wenig Fähigkeit zur Anzüglichkeit bewiesen hast.« »Wieso denn das?« erkundigte die Angesprochene sich misstrauisch. »Na ja, so wie du dich normalerweise verhältst.« Peter hatte offenkundig keine Beleidigung beabsichtigt, aber eine ähnliche Wirkung erzielt, denn T erstarrte. Kermit schluckte. Die Stimmung drohte zu kippen. Lia griff ein. »Ich schätze, Pete meint, so, sagen wir mal, hygienisch sauber, wie deine Ausdrucksweise üblicherweise ist.« Die Pastoralreferentin hielt inne. Sie hustete, nicht zum ersten Mal an diesem Tag. War sie dermaßen angespannt? Ach was, vermutlich befand sich eine Erkältung im Anmarsch. Peter und Kermit husteten schließlich auch. Obwohl die zwei wohl noch mit ihrer Rauchvergiftung zu tun hatten. Sie sollte sich besser von Tia ein paar Kräuter aus der Apotheke mitbringen lassen, die konnten helfen. »So zurückhaltend«, nahm Peter in offensichtlich gespielt vorwurfsvollem Ton das Zepter wieder in die Hand, »wie das Verhalten ist, das du normalerweise an den Tag legst, kann man auf die Idee kommen, dich brächte nie irgendetwas aus der Fassung.« Kermit starrte seinen Freund verblüfft an. »Welches Ziel verfolgte dieser Sprechakt wohl genau? Handelte es sich um eine harmlose Partylaune? Oder um einen zweiten Flirt abseits desjenigen mit Lia? Oder war es sogar möglich, dass Peters Unterbewusstsein sprach?« »Außer natürlich mir gegenüber«, fuhr der junge Kane fort, »da bist du schnell aufbrausend.« »Nachtigall«, dachte Kermit grinsend, »ich hör dir trapsen.« Interessiert beobachtete er Tees Reaktion. Sie beschloss anscheinend, den Angriff zu ignorieren, und Kermit hoffte mit einem Lächeln im Augenwinkel, dass sie stattdessen in dieselbe Richtung wie er selbst dachte. Jetzt kam Bewegung in den Abend. Bevor die Überlegungen der jungen Ärztin allerdings einen konkreten Aufhänger finden konnten, wurde sie durch eine neue Bemerkung peterlicherseits aus ihren Gedanken geschreckt, diesmal neckender und schmollender Weise. »Du tust es schon wieder! Genau wie mein Vater, einfach schweigen und versuchen zu verstehen. Du bist irgendwie gar keine richtige Frau.« Die Stille, die daraufhin eintrat, erzeugte kollektive Atemprobleme. Detective Griffin allerdings, der das Verhalten seines Freundes äußerst kindisch fand, rollte mit den Augen. T erhob sich, durch Peters Bemerkung deutlich tief getroffen, allerdings nicht ohne die Arme auf dem Tisch aufzustützen, sich über ihn zu beugen und ihm überdeutlich ins Gesicht zu sagen, »Verlass dich drauf, ich bin eine Frau. Ist dir schon mal aufgefallen, dass ich vielleicht nicht so unschuldig bin, wie du glaubst?« »Allerdings«, bemerkte Peter daraufhin doppeldeutig und sah ihr direkt in die Augen, »das ist mir aufgefallen.« Nur, dass diese Doppeldeutigkeit ihm selbst anscheinend weniger bewusst war als Kermit, der amüsiert spekulierte, welcher der möglichen Gedanken in Peters Kopf vorrangig sein mochte. Grinsend nahm der Sonnenbebrillte zur Kenntnis, dass auch TJ ein Kichern unterdrückte. Lia hielt sich wie immer diskret zurück. »Sie denkt sich lieber ihren Teil«, vermutete der IT-Cop anerkennend. Eine weitere Person, die beobachtete und schwieg. Kermit begann sich zu fragen, was in ihrem Kopf vorgehen mochte. T stand unvermittelt auf und ging mit der Hand vor dem Mund zur Toilette, während die anderen ihr hinterher starrten. Das ließ die Polizeibeamten und die sich bedeckt haltende Seminarleiterin in illustrer Runde auf dem Sofa zurück, wobei letzterer allerdings Thies aktuelles Brechverhalten noch nicht in dieser Form bekannt war und sie ihr deshalb unmittelbar folgte, um ihr die Hand zu halten. »Stille Wasser sind tief«, kommentierte TJ und ließ dabei zum Vergnügen des sonnenbebrillten Ex-Söldners offen, von welcher der beiden Frauen er genau sprach. Kermit nickte. »T ist reine Emotion, Lia pure Rationalität. Songreif. Zusammen sind sie unausstehlich.« Das sollte ein Scherz sein, aber Peter fühlte sich bemüßigt einzuschreiten. »Emotional vielleicht, aber nicht dämlich«, verteidigte er erstaunlicherweise zuerst T. »Und Lia mag rational sein, aber keineswegs berechnend. Zumindest haben sie sich mir gegenüber niemals so verhalten.« »Mir gegenüber auch nicht«, stimmte TJ zu, der sich offensichtlich fragte, wie Peter in Kermits Äußerung die beleidigenden Elemente hineingelesen hatte. Griffin nickte versöhnlich. »Nun, dämlich sicherlich nicht, aber impulsiv.« »Zu impulsiv für eine buddhistische Nonne, die in Selbstbeherrschung geschult ist. Sie trägt ihr Herz auf der Zunge. T scheint überhaupt keine Maske zu tragen, um sich zu schützen.« Kermit lehnte sich zurück und fragte sich unwillkürlich, welcher Art eine Bedrohung sein müsste, damit sie T zu Schutzverhalten zwang. TJ protestierte. »Sie ist keine Nonne und buddhistisch?« Er brach ab, weil er unbestreitbar genauso wenig wie seine Kollegen eine Ahnung hatte, ob sie nun katholisch oder buddhistisch war. Oder beides. Die entstehende Stille erforderte in Kermits Augen Handlung, und seine eigenen Worte weckten eine Assoziation in ihm. Ohne Überleitung begann er dreioktavig zu deklamieren. »Hättest du erkannt, was hinter der Maske sich verbirgt, nicht wärest du gezwungen, die Opfer zu zählen und weitere zu fürchten? Reiß die Maske herunter, entlarve die Hand, die die Schläge geführt, entreiße den Stock und beende das Morden.« Peter schüttelte den Kopf. »Was soll das?«, fragte er. »Was willst du damit sagen?« »Ich konnte heute Nacht nicht schlafen wegen gewisser Feuersbrünste. War ziemlich brünstig, die ganze Sache. Mir ist Tee nicht aus dem Kopf gegangen, genauso wenig wie Snipkovic und dieser irische Typ. Paddy, ihr wisst schon. Ich kenne ihn von irgendwoher, aber mir fällt einfach nicht ein, woher genau.« »Kermit, willst du damit andeuten, du hättest so etwas wie eine Eingebung gehabt?« »Quatsch! Ich hab's nur geschrieben. Es sagt nichts aus. Ich wollte euch nur ablenken.« Peter ließ sich so leicht nicht überzeugen. »Ich finde, es sagt sogar eine Menge aus. Du hast es im Halbschlaf erdacht und du hast begonnen zu zitieren, als von T die Rede war. Verdächtigst du sie?« »Nein, das habe ich doch schon...« »Ich finde eher«, unterbrach TJ, »dass wir uns weiterhin auf Johnny konzentrieren sollten.« »Ja, der in der Psychiatrie sitzt«, schnaubte Peter. »Da kann er kaum der Täter sein.« »Ich tippe auf Paddy«, insistierte Kermit, »dessen wahre Identität mir nicht einfällt.« »Das führt zu nichts«, meinte TJ. »Stimmt«, nickte Peter. Sie schwiegen. »Mir gibt zu denken, was T vorhin gesagt hat«, beichtete TJ schließlich zögerlich. »Sie hat gefragt, ob dir schon mal aufgefallen sei, dass sie nicht so unschuldig ist, wie sie scheint.« »Na und?«, fragte Peter aufbrausend. »Das bezog sich auf ihre Jungfräulichkeit oder was auch immer. Was gibt's da zu denken?« Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte das Gespräch an dieser Stelle geendet. Aber TJ, der zu grinsen begonnen hatte, hakte nach. »Pete, du hast ausgesehen, als ob dir klar wäre, was diese Worte außerdem noch bedeuten könnten. Und du hast dich auch so angehört.« »Unsinn«, kommentierte Peter. »Und du hast dich auch so angehört«, wiederholte Kermit TJs Äußerung mit unmissverständlichem Nachdruck. Die Erinnerung an den Ausdruck in Peters Augen ließ seine Zweifel von vorhin schwinden, ob sein Freund die Tragweite seiner Äußerung erkannt haben mochte. »Scalaney glaubt auch, dass T die Täterin ist«, bemerkte TJ. Kermit bestätigte, »ja, und Captain Sims wird das unterstützen, sobald sie erfährt, dass die Unbekannte von heute Nacht nicht gefasst worden ist, T aber am Tatort war. Das werde ich persönlich zu Protokoll geben, denn ich habe sie gesehen.« TJ erkundigte sich irritiert, »was hat denn das Feuer mit den Morden?« »Wenn du Sims irgendwelche Vermutungen erzählst«, drohte Peter Kermit erhitzt und ohne Rücksicht auf den Einwurf Kincaids. Der Bebrillte konterte, »sag mal, Pete, liebst du sie?« »Wen, Lia?« »Quatsch! T natürlich!« »Unsinn!« TJ fühlte sich bemüßigt zu bemerken, »das sagst du immer, wenn wir dir bei irgendetwas auf die Schliche kommen, Pete.« Bevor der Angesprochene protestieren konnte, fragte Kermit erneut, »liebst du sie?« Und als ihm deutlich wurde, dass Peter nicht antworten würde, setzte er hinzu, »Captain Sims würde dich für befangen erklären müssen, wenn das der Fall wäre und sich die Beweise gegen T erhärten sollten.« Peter explodierte. Wenn du dem Captain auch nur ein Sterbenswörtchen von meinem Privatleben erzählst, dann... TJ meldete sich zu Wort. Wenn Captain Sims eine Ahnung davon hätte, was sich hinter den Kulissen so alles entwickelt, würde sie uns alle drei für befangen erklären müssen. Kermit bemerkte nachdenklich, womit sie vielleicht sogar recht hätte. Wo bleiben die Damen eigentlich? Tee hatte sich zwar nicht wirklich übergeben, war aber dennoch erschöpft auf den weichen Wannenvorleger niedergesunken, der beruhigend nach Duschgel, Schweiß und Peter roch. Lia hatte den Arm um sie gelegt und gewartet. »Alles klar«, hatte sie dann bemerkt, »du bist schwanger.« Tee hatte nicht geantwortet, sondern war aufgestanden und hatte sich ans geöffnete Fenster gestellt. Vertraute Klänge drangen zu ihr herauf und beruhigten sie vollends, so dass sie schließlich wieder klar denken konnte. An einer Häuserwand tief unter ihr hing unscheinbar ein Plakat, das einen Baiji zeigte. »Ich glaube«, sagte Tee langsam, »Kermit verdächtigt Paddy. Du weißt, wegen Daniels, Robertson und Charlie.« »Ethelthorpe.« Lia stieg vor Erschrecken das Blut in den Kopf, als sie begriff, wovon so unvermittelt die Rede war. Sie trat neben ihrer Freundin ans Fenster. Rasch fügte Tee hinzu, »Er bekommt gewaltigen Ärger, wenn du das weitererzählst. Ich meine, Kermit wird Ärger bekommen, wenn der Captain erfährt, dass jemand, der die drei kannte, von seinen Überlegungen weiß. Ich hab's auch nicht von ihm direkt, nur aus seinen Reaktionen erschlossen.« »Er verdächtigt Paddy?« fragte Lia mit leiser Stimme, um sich zu vergewissern, dass sie sich nicht verhört hatte. »Ja«, antwortete Tee und legte der Freundin die Hand auf die Schulter. »Nie im Leben«, sagte Lia laut. »Du glaubst also nicht, dass er es gewesen sein könnte? Ich meine, du hast ihn schließlich Ewigkeiten nicht gesehen, oder hast du?« Lia hielt einen Augenblick nachdenklich inne. »Er war es nicht«, sagte sie dann mit Bestimmtheit. Eine Weile standen die Freundinnen schweigend nebeneinander, ihre Halstücher als Schutz vor dem ungewohnt kalten Wind, der von draußen hereinpfiff, enger ziehend. Nachdenklich betrachteten sie das Treiben im wenige hundert Meter entfernten Park, der von einem hohen schmiedeeisernen Zaun umschlossen war. Ein verliebtes Pärchen ging Hand in Hand am Zaun entlang und schritt durch das Tor. Schließlich sagte Lia traurig, »Es war so leer ohne Johnny.« »War? Seid ihr denn wieder zusammen?« Ein irrationaler Hoffnungsschimmer, auch ihrer Freundin wegen, vor allem aber Peter und ihre eigenen Chancen bei ihm betreffend, durchfuhr Tee heiß. Aber Lia schrak aus tiefen Gedanken, in die sie plötzlich versunken gewesen war, auf, als käme sie von weit her, und winkte ab. Nein, aber es war schrecklich zu sehen, wie er immer depressiver wurde und schließlich psychotisch. Tee fragte vorsichtig nach, wie hat sich das geäußert? Und Lia erzählte. Zum ersten Mal alles. Wie Johnny in immer kürzer werdenden Abständen geweint, zornig geschrien und haltlos gelacht hatte. Wie er Visionen gehabt haben musste, die sie nur durch seine Äußerungen erahnen konnte, solange er sie noch von sich gab. Wie er sich weigerte, seine Medikamente zu nehmen, wie er auf einer Liege fixiert wurde. Wie er entlassen wurde, sich frei fühlte. Wie er anfing, eine andere Identität aufzubauen. Wie sie bemerkt hatte, was vor sich ging, weil er in seiner zweiten Persönlichkeit anfing, sie zu schlagen. Wie er schließlich nicht mehr ansprechbar war, sondern auf die Straße lief, so dass sie den Notruf betätigen musste. Wie die Ärzte ihn als schizophren bezeichneten. Wie sie die einzige Person wurde, von der er ohne Widerstand seine Tabletten annahm. Wie er schließlich als sediertes Wrack in einer Reha-Klinik strandete, scheinbar glücklich, aber aller seiner Denkfähigkeiten beraubt, während seine Zimmernachbarn einer nach dem anderen im Laufe der Monate entlassen wurden. Wie dann einer von ihnen wieder eingeliefert wurde und sie glauben machte, eine endlose Kette psychotischer Anfälle stünde ihnen bevor. Wie die Ärzte ihn als Teil jenes Drittels der Patienten bezeichneten, die nie wieder die behütende Station verlassen würden. Wie die Freunde die zweite Persönlichkeit als durch ein einschneidendes Ereignis verursacht bezeichneten und nach diesem Ereignis suchten. Wie dieses Verhalten sie alle einander entfremdet hatte. Und schließlich, wie Johnny es geschafft hatte, mit ihr Schluss zu machen, und zwar in seiner Eigentlichkeit als der Johnny, den sie kennengelernt hatte und liebte. Als Lia und Tee zurückkamen, kippte Kermit den dritten Single Malt mit Zitrone und grinste mit einem Seitenblick auf die junge Ärztin. »Nochmal, Pete, wieso sind wir hier?« »Nochmal ganz deutlich.« »Ich bin ihr dankbar«, sagte Peter kurz angebunden. Er saß neben Lia und war eigentlich gerade dabei gewesen, höchst konzentriert ihre Pokerkarten für sie zu halten. »Wie, bitte?« fragte Kermit unschuldig und gab nicht nach. Sein Kollege stöhnte und wandte sich schließlich der Apothekerin zu. »Tee, ich danke dir für das, was du gestern für mich, für uns getan hast.« Seine Stimme klang kurzfristig ein wenig weicher. »Da dachte ich, ein bisschen Party wäre gut, um mich zu revanchieren.« »Hat geklappt«, sagte Tee ebenso knapp, aber auch ebenso sanft. TJ hatte diesen letzten Aspekt offenbar nicht mitbekommen und schien die Zeit für gekommen zu halten, einzugreifen, was Kermit dazu veranlasste, sich entspannt zurückzulehnen und zu genießen, welche Verwicklungen auch immer sich noch ergeben mochten. Der Sohn des Commissioners Kincaid fragte in verschwörerischem Tonfall, »Tee, hör mal, was war das vorhin im Treppenhaus? Leah sagt, du willst wirklich nicht mitsingen, wenn wir im Chandler seinen Gig haben? Ich dachte, du wärst in Irland mit diesem McDermott aufgetreten.« »Das stimmt zwar«, sagte Tee, »aber ich singe nicht mehr öffentlich, schon lange nicht mehr.«
»Uns hast du vorgesungen«, versetzte Kermit, in lebendiger Erinnerung an die vorangegangene halbe Stunde, in der sie spontan gemeinsam musiziert hatten.
»Das war nicht vorgesungen, es war mitgesungen.« »Klar, bis auf dein Solo«, Kincaid zwinkerte ihr zu. »TJ, ich bitte dich, ich sagte doch, ich singe nicht mehr.«
»Und weshalb nicht, wenn man fragen darf?«
Kermit wurde neugierig. Menschen, die Begabungen unterdrückten, hatten im Regelfall ein Problem oder ein Geheimnis. Oder beides. In der Tat äußerte Tee sich auf gewisse Weise dieser Annahme entsprechend. »Ich kann nicht mehr singen. Es ist keine Musik mehr in meiner Stimme, nur noch in meinem Herzen.« TJ hakte nach. »Du willst wirklich nur noch Fiddle spielen, nicht mehr singen? Dann spielt der Text doch gar keine Rolle, und das passt nicht zu dir, so nachdenklich wie du bist. Stille Wasser, du weißt schon.« Leah sah auf.
»Ich kann es mir auch nicht vorstellen«, intervenierte sie. »Du warst immer diejenige, die am meisten Wert auf möglichst genaue Formulierungen gelegt hat.«
Insgeheim dachte sie, »so genaue Formulierungen, dass du sogar Robertson fast zur Verzweiflung getrieben hast mit deiner Paragraphenreiterei. Immer hast du versucht, die Intention des Gesetzgebers aufrechtzuerhalten, aber dann hast du begonnen, die Lauterkeit dieser Intentionen anzuzweifeln, und das konnte Robertson nicht dulden.«
»Ob Peter glaubt, dass du ihn umgebracht hast?«
Die kleine melancholische Studentin, die sich von einem Tag auf den anderen auf eigene Füße stellt, eine erzkatholische Gemeinschaft einfach verlässt und beschließt, der Depression keine Chance mehr zu geben?
»Das kannst du gar nicht geschafft haben, Baby. Nicht so plötzlich jedenfalls. Es braucht Zeit, sein Selbstbewusstsein wiederzufinden, wenn das, was man zum Mittelpunkt seines Lebens erklärt hatte, plötzlich zur Hölle wird.
Und in der Kirche ist nicht alles Gold, was glänzt. Wer wüsste das besser als ich?« Forschend blickte die ehemalige Pastoralreferentin in die Runde, als hätte jemand ihre Gedanken erraten können. Kermit gab sich durch Tees obstinates Schweigen nicht geschlagen. Er bohrte weiter.
»Wieso gibst du dich plötzlich mit Wortlosigkeit zufrieden? Ich dachte, im Anfang war das Wort?«
»Ja, aber nicht meins.«
Sie hatte das Bibelzitat pariert. Griffin fixierte sein Gegenüber mit seinem Blick und fragte leise, »Du meinst, du befindest dich jenseits der Worte?«
»Quatsch!« Und leiser, beinahe zu sich selbst, »aber jenseits aller Doktrin.« Außerdem, dachte Tee in einer Stimmung zwischen Verbitterung und Gelassenheit, außerdem ist Stille, ist Wortlosigkeit manchmal beredter als alle Worte der Welt. Wenn sie in diesem Moment durch die Eloquenz der Stille Peters Gedanken hätte miterleben können, wäre sie ihm um den Hals gefallen, denn der junge Kane erinnerte sich an etwas, das sein Vater vor vielen Jahren gesagt hatte, im Tempel, als er noch ein Junge gewesen war. Wahre Erkenntnis kann nicht durch Detailwissen und nicht durch Niederlagen oder Siege, Doktrinen oder Dogmen errungen werden. Die einzige Möglichkeit, sie zu erlangen, besteht in der Erleuchtung unserer Seele. Kermit dachte sich ebenfalls seinen Teil. Als Tee eine Packung Taschentücher aus der Hosentasche zog, um sich die Augen zu trocknen, fiel die Kulli beschriebene Serviette unbemerkt mit heraus. Griffin nahm sie vorsichtig an sich. Der Detective in ihm war geweckt. Möglichst unauffällig entzifferte er das überraschend dichte Geflecht winziger Buchstaben. Er las: Auf dem Tisch stand eine gelbe Blume. Der Wissenschaftler, der daneben stand, betrachtete sie und stellte fest: Sie hat weiße Blütenblätter, einen gelben Pollenstand und eine Größe, die mich darauf schließen lässt, dass es sich um ein Gänseblümchen handelt. Alle Umstehenden nickten zustimmend. Dann sagte der Buddhist, der sich nicht von seinem Platz gerührt hatte: Wenn ihr die Blume wirklich verstehen wollt, müsst ihr in sie eindringen und werden wie sie. Der Dritte im Bunde, der Theologe, trat einen Schritt näher und sagte mit erhobener Hand: Das ist gar nicht nötig. Wenn ich sie als Gottes Schöpfung betrachte, weiß ich, wer oder was sie ist.
Der Buddhist lächelte, gab aber keine Antwort. Da wurde der Theologe neugierig, und plötzlich sah er die Blume. Er wurde wie sie, er war sie, er badete im Meer des »Mein Ich ist in mir oder außerhalb von mir, wen kümmert's?« Voll Freude formten seine Lippen lautlos Sätze, die ins Nichts gingen, die aber die anderen erkennen ließen, was er fühlte. Der Theologe erkannte, dass er mit Gott war. Dann kam ein kleines Mädchen, das die ganze Zeit über mit einem Baum gespielt hatte, der in der Nähe stand. Sie hatte alles verstanden und fragte, »Bin ich Buddhist, wenn ich auf den Baum klettere?« Der Theologe überlegte. Er suchte in seiner Bibelkenntnis nach etwas, das er ihr sagen sollte. Der Wissenschaftler sagte, »Kann sein, kann aber auch nicht sein, faktisch macht es keinen Unterschied.« Der Buddhist sah sie an und sagte, »Ja und nein.« Dann ging er weiter, einfach so, und ließ sie allein zurück. Der Theologe nahm das Mädchen in die Arme und gemeinsam staunten sie. Kermit drehte die Serviette um und las auf der anderen Seite, »Erkenntnis ist ein Geschenk. Entweder sie sucht den Menschen oder sie tut es nicht. Derjenige, dem sie verborgen bleibt, ist einsam, weil er das Gefühl hat, etwas Wichtiges zu verpassen. Er richtet sich in seiner eigenen kleinen Welt ein und ist gezwungen, seine Gedanken als die einzig wahren zu verteidigen, weil er Angst hat. Angst führt zu Schmerz bei ihm und allen anderen. Aber auch derjenige, dem sich die Erkenntnis eröffnet, ist einsam. Er kann mit niemandem mehr sprechen, der nicht dieselbe Erfahrung machen durfte, ohne befürchten zu müssen, unverstanden oder sogar angefeindet zu werden. Welche Lehren können wir für unseren Umgang miteinander daraus ziehen, die das Leben, statt es einzuengen, fördern?« Kermit ließ den Vorfall unkommentiert und steckte die Serviette möglichst unauffällig Tee zu, die sie erschrocken an sich nahm. Dem Detective war diese Reaktion recht. Ihre Unsicherheit lenkte ihn von seiner eigenen Unsicherheit ab. Sollte er irgendwelche Schlüsse aus diesen schriftgewordenen Überlegungen ziehen? Vermutlich war es Zeit für ihn, Tees neuen Arbeitgeber einmal näher zu befragen, aber erst nachdem er selbst seinen Dienst wieder aufgenommen hatte. Sicher wäre es auch gut, die alte Heilerin, die auch seit kurzem in der Apotheke arbeitete und die Tee als geheimnisvoll beschrieb, unter die Lupe zu nehmen.